Der richtig große Value, den man sich erwartet, und die große Intelligenz, auch aus der GenAI, kommt dann aber nur zustande, wenn ich sehr häufig sehr viele Daten zusammenführen kann.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts. Hier sprechen wir regelmäßig über Entwicklungen und Trends rund um Digital- und IT-Themen. Die heutige Folge dreht sich um Daten, konkret um die Frage, wie es Unternehmen gelingt, nicht nur Datenstrategien zu entwerfen, die auf dem Papier stehen, sondern tatsächlich datenbasierte Lösungen wirklich dorthin zu bringen, wo sie auch einen Impact schaffen in die Geschäftsprozesse in Richtung Effizienz, Produktivität und in die Produkt- und Service-Ebene, wenn es auch um datenbasierte Lösungen und Produkte geht, die auch stärker in den Geschäftsmodellen stecken. Unsere aktuelle Lyndong-Studie, der Markt für Data und AI-Services, zeigt in jedem Fall, der verstärkte Einsatz von Daten und die Transformation hin zu einem datengetriebenen Unternehmen zählen in den kommenden Jahren zu den Top-Investitionsprioritäten von Unternehmen und Organisationen. Wenn auch gleichzeitig viele Unternehmen noch an den Grundlagen arbeiten, wie Datenmanagement, Data Governance oder Data Culture. Während wiederum gleichzeitig schon hohe Erwartungen an die generative KI und auch an das neue, gerade die Medien auch beherrschende Thema Agentic AI bestehen. Wir wollen deshalb heute in dem Podcast die Fragen beleuchten, wo stehen deutsche Unternehmen oder Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum heute schon beim Thema Data und AI und welche Schritte sind notwendig, um Data und AI-Lösungen in den Unternehmen zu verankern und auch strategisch zu skalieren. Und wir werden auch hoffentlich auf das Thema kommen, welche Rolle spielen Datenmarktplätze eigentlich bei der Skalierung von Data- und AI-Lösungen. Über die Themen spreche ich heute mit Steffen Vierkorn, Gründer und Geschäftsführer von Kunis. Steffen bringt langjährige Erfahrung von der Entwicklung von Datenstrategien über Architekturkonzepte bis hin zum Aufbau von Datenorganisationen mit. Vielen Dank für die Einladung heute hier nach Brandenburg Voralpenland. Nein, eigentlich schon fast in das Alpenland. Zumindest haben wir hier einen tollen Blick auf den Wendelstein. Freue mich sehr über die Einladung und schön, dass wir heute sprechen, Steffen.
Ja, mich freut es riesig, dass ihr hier seid und vielen, vielen Dank für die Einladung und für den Austausch heute. Ich freue mich riesig drauf.
Alles klar, dann lass uns doch gleich mal einsteigen, Steffen. Stell dich doch mal bitte einmal persönlich kurz vor, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, wer heute hier ist.
Ja, also sehr gern. Ich selber wohne hier in der Gegend. Vielleicht ist es auch ganz spannend. Mich hat's hierher verschlagen. Bin eigentlich gebürtig aus Nördlingen, also schon Bayern, aber nicht ganz so südlich. Und genieße die Zeit hier. Hab jetzt eben neben dem Hobby rund um Data AI auch hier natürlich viele Hobbys in der Gegend. Hab eine super schöne Familie, wo ich mich wohlfühle. Wir machen viel Sport hier, können rausgehen, genießen die Seenlandschaft hier. Und das ist wirklich, also kann ich jedem nur empfehlen, hier auch mal einen Stopp zu machen, wenn man vielleicht nach Italien Urlaub fährt. Und ja, bin jetzt schon seit einigen Jahren in der Branche, seit über 25 Jahren mittlerweile und mich hat es dann auch durchaus mit der Kunis hier in Süden verschlagen.
Alles klar, dann Dankeschön. Dann hast du das Stichwort auch schon gegeben. Kunis, ihr seid ja noch ein vergleichsweise junges Unternehmen. Stell doch bitte einmal die Kunis vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Für wen arbeitet ihr?
Ja, also vielleicht ganz kurz zum Beginn. Wir waren zu zweit vor 13 Jahren, haben hier uns zusammengetan und zwar mit meinem Geschäftspartner Hermann Heppen, der hat die Cubeware gegründet, ist ja auch so ein Urgestein aus der BI-Branche, hat die Firma dann verkauft und hat mich irgendwann angerufen, ob wir nicht gemeinsam was machen wollen. Ich selber komme aus der BARC, sagt auch dem einen oder anderen was, wenn er in der Branche ist, war viele Jahre als Market Research unterwegs und habe dort an vielen Stellen auch den Softwaremarkt, den Anwendermarkt untersucht. Und wir beide haben uns zusammengetan, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Beratungsunternehmen jetzt hier gerade in Zentraleuropa, wo es darum geht, diese strategischen Aspekte zusammenzufahren. Also genau die Themen, die du auch angesprochen hast in Richtung, wie gehen wir mit Daten strategisch um, welchen Impact hat es auf das Geschäftsmodell? Das sind ja durchaus viele nicht technologische Fragen, die durchaus mittlerweile auch einen Impact haben auf die Geschäftsmodelle. Und auf der anderen Seite haben wir halt durch unsere Historie auch gesehen, dass teilweise auch wirklich schlecht implementiert wird. Also dass die Software-Tools einfach falsch eingesetzt werden. Und ich bemühe da immer gerne das Beispiel so, mit einem Ferrari wird versucht, den Acker umzupflügen und mit dem Traktor auf die Autobahn. Und genau das wollten wir eben nicht machen, sondern dass wir da eine relativ hohe Qualität aufstellen. Und wir als QNIS positionieren uns als Manufaktur eben mit viel Know-how in den verschiedenen Aspekten und bringen diese strategischen Aspekte zusammen mit wirklich dann der Implementierungserfahrung auf verschiedenen Architekturen. Vielleicht ganz kurz zur Firma selber. Wir sind jetzt hier ansässig, aber wir sind eigentlich über doch jetzt mittlerweile Österreich, ein ganzes deutsches Bundesgebiet sehr weit verstreut mit unseren Mitarbeitern. Es sind auch viele in Südtirol zum Beispiel unterwegs und betreuen so Kunden vom DAX-Konzern, also von sehr, sehr großen Organisationen mit weit über 100.000 Mitarbeitern bis eigentlich zum kleineren Mittelstand. Das ist so unsere Zielgruppe. Und von den Industrien hängt ein bisschen vom Beratungsservice ab, aber grundsätzlich komplett breit. Also von einem Modelabel bis hin zum Retailhandel, Automotive, Banking, Insurance haben wir eigentlich alles in der Kundschaft.
Okay, also alle, die im Grunde etwas mit Daten und aus ihren Daten machen möchten. Genau. Und sag mal nochmal was zur Größe, vielleicht sag mal, wie viele Mitarbeiter oder Berater und Entwickler seid ihr?
Wir sind jetzt ein bisschen über 100 Mitarbeiter. Mhm. In der Q Group liegt daran, dass wir hier auch teilweise die Services in eigene Gesellschaften gelegt haben. Wir haben zum Beispiel die TechWerk, die zur Q Group gehört. Die sind sehr, sehr stark in unserem Projektgeschäft involviert, auch von der QNIS aus. Da geht es beispielsweise darum, Infrastrukturstrategien aufzubauen, Cloud-Strategien aufzubauen, Deployment-Strategien, also alles, was sehr in Richtung Netzwerk, Infrastruktur geht.
Aber gehört ja auch stark miteinander zusammen. Also
ist heute nicht mehr trennbar, ja, genau. Braucht aber doch wiederum eine sehr spezielle Expertise. Mhm. Und wir haben halt irgendwann festgestellt, das ist jetzt nicht die reine Data-Rolle. Die wiederum ist in der QNIS, wo man das klassische Data Engineering, Datenarchitekturen, das ganze Konzeption, Organisationsthemen haben. Und so arbeiten wir in dieser Q-Group zusammen und in Summe sind wir über 100 Menschen.
Ah ja, okay, alles klar. Super, dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie sich, oder lass uns mal in die Themen mal einsteigen. Wir haben jetzt gerade über euch als Unternehmen gesprochen. Die erste Frage würde mich nochmal interessieren. Wir sind jetzt im Grunde im dritten Rezessionsjahr in Deutschland. Wir merken es in einigen Branchen durchaus stärkere Einschläge. Das Thema Daten aus meiner Sicht hat aber weiterhin oder sorgt weiterhin eigentlich für eine mindestens einmal stabile Nachfrage. Hab's vorhin auch schon gesagt. Unternehmen kümmern sich eigentlich jetzt auch gerade im Windschatten von AI verstärkt wieder um ihr Datenmanagement, um ihre Data Governance und so weiter. Du hast es ja auch schon ausgeführt. Wir sehen aber auch, dass Unternehmen aufgrund der Rezession und der eingeschränkten Budgetsituationen auch gezielt her investieren. Vielleicht kannst du uns nochmal so einige Einblicke geben, wie sich euer Geschäft im letzten Jahr verändert hat oder entwickelt hat in Richtung Nachfrage.
Also wir hatten letztes Jahr das beste Geschäftsjahr ever, trotz, sage ich mal, der herausfordernden Zeiten in der Wirtschaft und die kriegen wir natürlich mit. Es ist jetzt nicht so, dass, glaube ich, Unternehmen nur auf die Trendthemen setzen und blind Geld investieren, aber was wir merken ist, dass durchaus das Bewusstsein für diese Themen, gerade alles, was mit Daten zu tun hat und die Beeinflussung der eigenen Märkte, der eigenen Geschäftsmodelle, wir haben natürlich politische Situationen, die eine höhere Dynamik verlangen, dass das natürlich jetzt durchaus unserem Geschäft wiederum positiv beiträgt, weil viele Firmen sowohl von der Kompetenz, aber auch natürlich von den Ressourcen her dafür überhaupt nicht ausgestattet sind oder aufgestellt sind, das allein zu stemmen und ein Stück weit dann auf uns zurückgreifen. Was uns, glaube ich, auch zugute kommt, ist die Positionierung als Manufaktur, weil wir schon erleben, dass sehr handverlesen mittlerweile die Partner gesucht werden, mit denen solch strategische Themen angeht und wir feststellen, dass wir uns doch sehr häufig auch durchsetzen können, teilweise auch durch sehr namhaften Mitbewerb, wo es eigentlich dann um den einzelnen Kollegen von uns geht, der einfach dann den Kunden versteht, den Kunden gut an die Hand nehmen kann, weil es halt auch teilweise sehr, sehr sensible Themen sind. Und auch ein schönes weiteres Beispiel, glaube ich, was unsere Kompetenz da zeigt, ist, dass auch beispielsweise ich jetzt in vielen Steerings mitsitze, in Digitalisierungsgremien, wo es wirklich um die Geschäftsmodelle unserer Kunden geht. Und ich habe es ja zu eingangs erwähnt, ich bin seit 25 Jahren in der Branche. Das hat nichts mehr mit dem Business von damals zu tun, wo es vielleicht um einen Finanzdashboard ging oder um eine Budgetierungslösung, die das Controlling vorangetrieben hat, sondern mittlerweile sind wir mit unseren Themen extrem strategisch und haben auch im Top-Management ein direktes Bewusstsein erreicht, dass das Thema Data und AI, wobei das sage ich nachher gleich noch ein bisschen was dazu, weil die Themen mittlerweile breiter sind, auch wirklich durchs Top-Management gesteuert gehören. Und das ist sicherlich, was uns gerade über die schwierige Zeit extrem hilft. Mhm. Und ich glaube, die letztendlich letzte, ja, ein Support, wenn man so nennen möchte, hat sicherlich OpenAI durch damals die GenAI-Lösung, die dann extrem gehypt ist im Markt und was ja auch mittlerweile beeindruckende Ergebnisse liefert, wo wir jetzt nach der ersten Hype-Welle gerade realisieren, dass unsere Kunden verstehen, dass ohne ein sauberes Datenmanagement eigentlich die ganze KI-Technologie sie keinen Schritt weiterbringt. Sicherlich ein Stück weit, wenn es um Office-Anwendungen geht und also alles, was Content betrifft, sicherlich ja, aber gerade Agentic AI, wenn es um Prozessverbesserungen geht, Effizienzsteigerung, es extrem auf das eigene Datenmanagement ankommt. Und das sind alles Themen, die uns natürlich helfen, gerade gut durch die Zeit zu kommen.
Ja, da stellen wir auch fest natürlich, dass die in wenigen Worten sagen, die Fachlichkeit und das Thema Daten, was ja auch lange Jahre, du hast es auch gesagt, immer so eine Art Insellösung auch hatte in vielen Unternehmen. Ne? Man hat sich um das Thema Master Data Management gekümmert, hat aber oft eher technisch, ne? und weniger auf Seiten der Fachbereiche. Ne? Es gab natürlich immer irgendwo auch Datenstrategien, die waren aber sehr selten eigentlich mit den Fachbereichs oder Businessstrategien vernetzt, und das hat sich tatsächlich auch, sehe ich auch so, da war die generative KI oder der Durchbruch der generativen KI so eine Art Gamechanger gewesen, dass du im Grunde eigentlich Daten und Fachlichkeit gar nicht mehr so stark voneinander trennen kannst, was natürlich aber auch bedeutet, eigentlich, wenn wir nach vorne schauen, versuchen Unternehmen alle Prozesse, alle Produkte datengetrieben zu steuern. Wir sehen am Markt auch viele mittlerweile immer mehr crossfunktionale Teams, also auch die IT wächst nicht nur mit dem Business zusammen, sondern auch die Datenteams werden auch in dieses Business IT Alignment auch rein integriert. Meine Frage an Steffen: Was beobachtest du? Wie haben sich die Anforderungen eigentlich an einen Data und AI Dienstleister in den letzten 2 Jahren verändert?
Also ich sag mal, wir kommen jetzt mal, wenn man von historischem sprechen darf, bei den paar Jahren, die wir haben, aber wir kommen halt historisch klassisch von schon der Strategieentwicklung, aber sehr stark immer mit Bezug auf BI. Also Prozesstransparenz, KPIs, Kennzahlen, Effizienzsteigerung, Monitoring, das waren unsere Themen, BI hoch und runter. Ob im Sales, HR, Finance natürlich, Marketing, ich glaube, das ist es, was uns prägt, und da haben wir auch eine erste tolle Teil der Firmengeschichte hinlegen können. Nur was wir dann gemerkt haben, das ging eigentlich so mit unserem ersten großen, nennen wir es mal Big Data Kunden los, das war die Firma Fisman, wo wir plötzlich gemerkt haben, oh, durch die Konnektierung von Geräten, da tut sich was, da verändert sich eine gewisse Positionierung, und das ist jetzt schon 10 Jahre her, also das war damals noch nicht so klar deutbar. Nur wenn ich jetzt schaue, was sich gedreht hat, dass wir unser Beratungsportfolio um mehrere 100% verbreitert haben seitdem. Das heißt, zum einen mal kam natürlich das ganze Thema der Sensordaten, Streaming-Daten, der ganzen heterogenen Datenlandschaft auf uns zu, die wir vorher aus der BI-Welt gar nicht kannten. Wir hatten dann das große Thema Machine Learning noch vor dem ganzen AI-Hype, der dann dazu kam. Also mussten wir uns dort aufstellen. Wie baue ich gute Architekturen? Wie kombiniere ich einen Data Lake mit einem Data Warehouse? Wie mache ich das möglichst effizient? Aber immer noch sehr technisch, typischerweise. Mhm. Und dann kam so vor 2-3 Jahren ein ganz heftiger Switch, dass wir plötzlich in Business-Diskussionen involviert wurden, was für uns Techniker und Architekturliebhaber schon ein Change war, weil uns plötzlich Top-Management gefragt hat, ja, welchen Impact hat denn das auf unsere Branche? Wie könnte man unser Geschäftsmodell anpassen? Also Stichwort Subscription-Modell versus Verkauf von Devices. Wie können wir eine intelligente Produktion aufbauen? Und das war für uns halt schon eine sehr anstrengende Phase, weil wir natürlich zum einen mal von unserem Setup nicht gewohnt waren, echte Businessberatung zu machen. Auf der anderen Seite mussten wir uns viel tiefer auf die eigentliche Industrie einlassen, um die noch besser zu lesen und zu lernen. Und daraus haben sich jetzt eigentlich bei uns 2 große Beratungszweige weitergeben, die wir gerade kontinuierlich ausbauen. Das eine ist das ganze Thema Business Consulting, wo wir wirklich dann auch fachlich mit anderen Skills reingehen, mehr über Business Value sprechen und vielleicht nicht gleich über Architekturen und Kapazitäten und Möglichkeiten der Skalierung. Und auf der anderen Seite, eben neben diesem ganzen Business Consulting, haben wir schon auch das Thema, dass wir mittlerweile auch KI-Strategien mitformen. Das heißt, wir sehen halt, dass jetzt eben zum Business Consulting eine weitere Komponente dazu kommt, dass eine große Erwartungshaltung in Richtung des KI-Stacks, also AI-Applikationen, kommt, was aber grundsätzlich mal eingeordnet gehört. Und vor allem ganz wichtig, raus aus dieser Superdynamik, dass jeder einfach mal so eine Lösung in die Luft schießt und mal guckt, was man rausholen kann, weil am Ende können wir gesamthaft die Themen nicht voneinander trennen. Das heißt, Data und AI ist weiterhin extrem wichtig. Wir müssen aber jetzt holistische Datenstrategien formen in Bezug auch auf, was die Geschäftsmodelle betrifft. Und als dritte große Komponente, wie gehen wir denn mit der Technologie AI um? Weil die hat natürlich nicht nur was mit Daten zu tun, wie wir gerade schon genannt haben. Gibt es auch content-erzeugende vielleicht Lösungen, die ich jetzt nicht gleich in Verbindung mit meinen eigenen Stammdaten bringen muss. Aber trotz alledem brauche ich eine Lösung. Security, Cyber-Themen müssen im Griff sein. Ich muss meine Mitarbeiter auch ein Stück weit schulen, um mehr in Richtung dieser KI-Lösungen zu denken. Und das hat unser Beratungsportfolio doch massiv erweitert. Und wir sehen uns mittlerweile als ganzheitlichen Partner, wenn es um solche Data-Driven-Themen geht, auch in Kombination mit KI-Technologie.
Ja, und vor allem, wenn ich nochmal einhaken darf, auch das Thema IT-Architektur oder Enterprise-Architektur ist sicherlich auch etwas, was in dem Kontext AI und auch Skalierung von AI, Proof of Concepts aus meiner Sicht schon ein extrem wichtigeres Thema geworden ist, weil natürlich, wir kommen immer mehr in eine Welt, wo man eine Vielzahl an Anwendungen hat. Also man hat ja sowieso schon durch die Cloudifizierung schon eine Vielzahl an Software-Service-Anwendungen. Man hat Konzerne haben mehrere ERPs, mehrere CRMs, mehrere PLM-Systeme und so weiter. Also einfach eine Vielzahl an Systemen, die auch Daten erzeugen. Je stärker ich natürlich mit dem Thema AI nach vorne gehe, müssen natürlich auch aus den ganzen Systemen auch die Daten auch reinfließen. Und ich glaube, das ist auch immer noch nach Jahren von vielen Investitionen auch in IT-Modernisierung und Master Data Management und Data Lakes oder Data Warehouses immer noch nicht so richtig der Standard oder der Reifegrad, ne, den man in vielen Unternehmen vorfindet, ne? Also das Thema Datenintegration in die Analytics- und AI-Lösungen, da sind schon noch viele noch am Struggeln, ne? Nehme ich zumindest so wahr. Oder wie ist so deine Sicht?
Nee, also ganz klar, da ist die Welt noch bei weitem nicht auf dem Niveau, wie häufig das Wunschszenario ist. Und es ist auch, wenn man ganz realistisch sieht, man muss einfach abwägen zwischen Aufwand und Nutzen. Weil das ist das, was wir halt sehr häufig schon erleben, dass die Erwartungshaltungen gerade jetzt an Datenstrategien oder solchen Architekturen immens hoch sind. Wo wir als Experten manchmal fragen, kommt der Value überhaupt, wenn wir das jetzt alles aufräumen müssen? Und das sind ja zum Beispiel so grundsätzliche Business-Einschätzungen. Wo lohnt's, wo nicht? Und dieses Pauschal, wir machen mal alles gut und sauber, ist meistens für meiste Unternehmen viel zu teuer.
Würde auch zu lange dauern, ne?
Macht ja gar keinen Sinn, wir dürfen ja keinen Speed verlieren. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt schon ganzhafte Konzepte fahren. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch meine persönliche Lernkurve, dass wir das Datenthema viel holistischer angehen müssen. Das heißt, wir können jetzt so ein Analytics-Thema gar nicht mehr isoliert betrachten, auch organisatorisch und von der Governance-Seite her nicht, sondern wir müssen schauen, dass wir zum Beispiel ein holistisches Data Governance Setup vereinen mit einer Analytics-Strategie und das Ganze auch gucken, dass wir das unter den Deckmantel einer Unternehmensstrategie irgendwie einbetten. Weil es bringt halt nichts, wenn wir im Reporting versuchen, Daten glatt zu ziehen. Aber so wie du gerade sagst, wir vier wild gewordene ERP-Systeme haben, die vom Stammdatenraum überhaupt nicht zusammenpassen. Aber am Ende der Nahrungskette versuchen dann wieder alles glatt zu streichen, indem wir versuchen, die Datenqualität irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das sind so Themen, da arbeiten wir sehr stark crossfunktional dann. Das heißt, wir müssen eigentlich die Linienorganisation aufbrechen, zumindest in der Datendenke, und müssen dort Kompetenzen schaffen, die auf Augenhöhe vielleicht auch zu der Business-Prozess-Verantwortung kommen. Und ich spreche da mal gern von so einem Dreieck zwischen einem Business-Process-Ownership, einer Applikations-Ownership und wir müssen auf der anderen Seite auch die Data-Ownership in den Griff kriegen. Und diese Data-Ownership, egal ob man sie später jetzt über Datenprodukte organisieren und über Marketplätze oder ob wir sagen, wir kümmern uns zunächst mal um gewisse Data-Domain in Form der Ownership, das sind verschiedene jetzt Ansätze, wie man einsteigen kann in das Thema. Aber generell müssen wir diese Rolle kompetent aufbauen. Wir müssen sie organisatorisch so verankern, dass wir auch den wirklich Einfluss später spüren und dann diese Datenthemen in den Griff kriegen. Und das ist zum Beispiel eins meiner großen Hobbys gerade, in den Beratungsprojekten da reinzugehen und zu überlegen, wir wissen, wie so ein Datenökosystem aussehen soll. Da ist eine Vision da, auch vielleicht eine Strategie 2030 und wie ziehen wir jetzt die Organisation in Form eines Changes mit, um genau das überhaupt mal diese Basis zu schaffen, dass in diese Richtung die nächsten Schritte gegangen werden können. Und da sind wir halt sehr stark nicht mehr auf der reinen Tech-Frage, sondern wir sind definitiv hier sehr stark in so einem Gesamtkonglomerat zwischen Organisation, natürlich zwischen Technologie, aber natürlich auch, was ist denn meine Zielsetzung? Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Eingangsstatement. Die Zielsetzung ist halt das A und O und wir müssen zunächst mal festlegen den Scope. Und wenn wir den Scope haben, dann wissen wir, was wir tun sollen. Und können dann zielgerichtet investieren.
Ja. Da würde ich nämlich auch gerne nochmal kurz verharren bei dem Thema, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, weil wir sprechen auch nachher nochmal über das Thema Datenmarktplätze und auch Datenprodukte, aber wie du schon sagst, die technologischen Voraussetzungen sind da. So, daran ist, das ist eigentlich kein Scheiterpunkt. Ich fand das spannend, was du sagst, beim Thema Datenverantwortlichkeiten stimme ich dir auch zu, da sind wir natürlich aber eigentlich auch schon beim Thema Unternehmensorganisation, ne? So, also das eine ist ja eine Verantwortung zu geben, da kann man jetzt sagen, man nimmt jetzt einen Data Steward oder einen Chief Data Officer, den man benennt, aber so richtig Durchgriff bekommst du ja auch nicht. Wenn du jetzt wirklich sagst, die Verantwortung für Daten zu organisieren, würde doch im Grunde doch eigentlich auch heißen, die Verantwortung für Daten muss doch eigentlich dorthin, wo auch die Verantwortung für einen Business-Prozess ist. Entweder in einem Vorstandsbereich oder in jeglichen Vorstandsbereich oder mindestens auch mal in die Business Units direkt.
Ja, also 100% Unterschrift, nur mit einer ganz klaren, vielleicht anderen Ausrichtung, wie du es gerade beschreibst, nämlich wir müssen die Daten aus den Vorstandssilos rausholen.
Genau.
Und das ist so ein großes Dilemma, das, glaube ich, viel, gerade wir hier in Zentraleuropa, es sehr gewohnt sind, halt in klassischen Linienorganisationen zu denken. Eine Sales-Organisation, die dann global aufgestellt ist. Wir haben eine Finance-Organisation, wir haben eine Produktionsorganisation. Wenn ich aber jetzt so eine typische Data-Domain nehme, also auch da mir ein Datenobjekt rausziehe, nehmen wir mal das Datenobjekt Kunde, ein Riesenthema gerade, weil viele Industrien versuchen, mehr auf den Direct-Sell-Ansatz zu gehen, also ihren Kunden wirklich besser kennenzulernen. Jetzt habe ich bloß dieses Problem, ich habe eigentlich vom Marketing bis hinten in die Supply Chain mit dem gleichen Datum zu tun. So, und jetzt geht genau die Ownership-Frage los. Wer definiert's, wer kontrolliert's, warum soll ich denn für die den Job mitmachen? Das sind genau die Argumente, die wir hören. Und das ist jetzt genau diese Transformation, die aber auch wiederum sehr viel Spaß macht, wenn man sie erfolgreich vorantreibt, weil wir sehr schnell auch den ROI sehen, dass wir eben Prozesse effizienter gestalten, wir können ganz anders auf Kundenbedarfe reagieren, wir erkennen vielleicht vorab sogar, dass der Kunde was Neues braucht, bevor er sich noch meldet, aber das steht und fällt mit einer guten Datenorganisation und das ist so ein bisschen auch, was ich immer versuche dann, auch gerne mal in einem Abendessen oder ähnliches mit unseren Kunden wirklich dem Top-Management zu erläutern, dass wir es in die Köpfe reinkriegen müssen, dass wir das auf Augenhöhe ziehen müssen. Und das ist also schon der Schlüssel zum Erfolg. Und ob man die Rolle dann Steward nennen oder Owner oder wie man sie schneiden, vollkommen egal, wir müssen nur value-orientiert vorgehen. Und das ist sowas, ich glaube, da sind wir verdammt gut drin. Und da können wir, und das merken wir, unserem Kunden extrem weiterhelfen, neben natürlich dann der Realisierung der Architektur.
Deswegen habe ich auch bei deiner Vorstellung, wie ihr als Kunis auch vom Portfolio her aufgestellt seid, auch zugehört, weil aus meiner Sicht ist nämlich genau dieser Change-Transformation-Aspekt eigentlich der entscheidende. Also nochmal, wir haben kein Technologiethema, ja, wir haben kein IT-Thema, wir haben kein Implementierungsthema. Wir haben auch kein Use-Case-Thema, wir haben tatsächlich ein Change-Thema. Und ich weiß noch...
Vielleicht ganz kurz, wenn ich da rein darf. Ich war ja relativ jung, wo wir damals mit BARC begonnen haben. Ich war da im zweiten Semester oder erstes Semester sogar. Ich kann mich noch so erinnern, wo wir die ersten BI-Tools uns angeschaut haben, also zum Beispiel eine Themen-1-Datenbank oder eine Alea oder damals kam da auch das Thema Click relativ stark rein. Aber es war echt ein Aufwand, bei uns im Labor die Tools zum Fliegen zu bringen. Wir mussten, vor allem wenn dann so große Player kamen wie eine MicroStrategy, Cognos oder BO, durchaus schon Abstimmungen mit Installationsroutinen, welche Infrastruktur brauchen wir. Und das waren im Vergleich zu heute wirklich keine komplexen Lösungen. Wenn ich heute schaue, ich kann mir ein komplettes AI-Cluster mit Compute und Storage in wenigen Minuten deployen, dann unterstreiche ich deine Aussage zu 100%, dass wir heute keine Technologiehürde mehr haben. Ich muss natürlich wissen, wie ich die anwende, aber die pure Infrastruktur und die pure Zurverfügungstellung der Tools ist heute kein Thema mehr.
Ja. Und auch das, vielleicht auch nochmal eine Anekdote von früher, ich habe auch früher viele White Paper auch geschrieben zum Thema Business Analytics, Big Data Analytics, Business Intelligence, du kennst die ganzen alten oder historischen Begriffe noch. Und schon damals hat mich immer der Thomas Lüdnung immer schon schmunzelt, immer hingewiesen, schreibt da nicht so viel über Silos. So, wir haben jetzt 2025, das war vor circa 15 Jahren. Und trotzdem reden wir immer noch über dieses Thema. Ich war jetzt ganz überrascht, dass du das Wort Silo benutzt, ja. Und vielleicht nochmal die Frage an dich, auch mit deinem Erfahrungsschatz. Warum fällt es den Unternehmen so schwer, diesen Change-Prozess zu moderieren? Wo ist da der der gordische Knoten, den man nicht gelöst bekommt. Weil neu ist das Thema Silo-Auflösung und Vernetzung ja nicht. Also wir beide wissen es ja.
Ich glaube, also vielleicht zum Silo-Thema nochmal, bevor ich darauf antworte. Ich glaube, es werden teilweise sogar noch mehr Silos heute geschaffen wie früher, weil auch die Tools das natürlich enablen.
Klar, genau.
Die haben Core-Usability heute, man kann schnell mal loslegen. Aber da kommen wir jetzt genau zum Kernproblem, dass nämlich diesen Knoten, sage ich mal, aufzuschlagen, durchaus einen Gesamtblick erfordert, nämlich was steckt wie dahinter, wie hängen Dinge zusammen, wie kriege ich die Komplexität wirklich in den Griff. Und da ist leider häufig das erste To-Do nicht immer das Naheliegendste, nämlich jetzt ganz schnell mal eine erste Quick-and-Dirty-Lösung zu schaffen, sondern man muss sehr strategisch die Themen angehen. Und ich glaube, da genau ist der Haken, dass genau diese strategische Ausrichtung vielen Unternehmen fehlt und sie in einer sehr guten Absicht auch investieren, Lösungen schaffen, aber im Kern zementieren sie noch mehr die Silo-Landschaften damit. Und das erleben wir jetzt, egal ob es jetzt in einem BI-Frontend-Bereich ist, das erleben wir aber jetzt auch mit AI, dass ganz schnell die Lösungen wie Pilze aus dem Boden sprießen und wir uns manchmal fragen, wie wollen die das Datenmanagement jemals in den Griff kriegen danach? Das geht weiter, jetzt auch mit Weitergabe an Daten an Partner, was ein Riesentrend ist, oder ein Ökosystem aufbauen in Form von Joint Ventures. Das sind alles so Themen, wo wir einfach das Skill-Level nach oben bringen müssen, auch eben, wie gesagt, im Management bis runter, aber zu dem einzelnen Sachbearbeiter in den Prozessen, um diese Gesamtkomplexität zu verstehen. Und auf der Prozessseite, glaube ich, haben schon einige Unternehmen ganz gut im Griff. Also die ticken sehr straight in Prozessen. Nicht alle, das ist, glaube ich, auch noch ein Riesenbedarf, da besser zu werden. Aber was das Thema Daten betrifft, ich glaube, da sieht es noch viel, viel düsterer aus. Und da müssen wir einfach nachholen. Und was mir auch wirklich am Herzen liegt, das ist für unseren Wirtschaftsstandort wichtig. Weil wir sehen, dass einfach manche Industrien so schnell einem Wandel unterliegen und Daten so eine wichtige Rolle spielen, dass wenn wir das nicht in den Griff kriegen, glaube ich, wir auch in manchen Industrien hier durchaus in ein Risiko reinlaufen, möchte ich mal sagen, da halt nicht mehr vorne mit dabei zu sein.
Lass uns dann da mal gleich einsteigen, Steffen, beim Stichwort generative KI. Ich möchte jetzt noch gar nicht so sehr über Agentic AI sprechen, weil das ist ja noch erstmal nochmal die nächste Welle nach der generativen KI. Und ich glaube, wir sollten erstmal die generative KI erstmal in den Griff bekommen und erstmal richtig prompten lernen zum Beispiel, ne? Selbst auch das gehört halt zu einem Change-Prozess mit dazu. Thema AI Transformation. Wenn du mal auf eure Kunden blickst, wie bewertest du den Fortschritt so in den letzten zweieinhalb, drei Jahren bei meinem Thema Einführung von und Nutzung von generativer KI?
Also ich glaube, los ging's mit, lass uns mal einen Assisten bauen. Das hat so irgendwie jeder Mittelstandskunde ab einer gewissen Größe bis zum Großkonzern gemacht. Er hat im Kern ChatGPT ins Haus geholt. Dann ging's los, eigene Daten dazu mit reinzuschmeißen. Wenn ich ehrlich bin, der Value war sehr überschaubar bei den meisten. Das war jetzt häufig so, dass die Anwender nicht gesagt haben, wow, das bringt mich jetzt auf ein neues Level oder das bringt mich jetzt in einen Prozessablauf rein, der exorbitant besser ist wie vorher. Was wir erreicht haben, ist eine unheimliche oder eine extreme Situation, dass alle so beeindruckt waren, was die Technologie per se kann. Und das war eine gute und wichtige erste Welle. Und ich glaube, wir sind dann in eine Phase übergegangen, nennen wir es mal die MVP-Phase, wo schon erste Leuchttürme wirklich tolle Values erzeugt haben, aber die wiederum sehr isoliert liefen. Ob es jetzt darum geht, einen Telefonassisten zu aktivieren, ob es darum ging, vielleicht irgendwelche Dokumentationen zu schreiben. Also ich spreche jetzt nur um ChatGPT. Es geht aber auch darum, vielleicht gewisse im Customer Support Reparaturanleitungen oder Prozesse effizienter zu gestalten, auf den Kundenwelle einzugehen, schneller zu reagieren. Das klappt mittlerweile schon ganz gut. Aber jetzt kommen wir wieder mit unserer Datendenke. Wir sind dort weiterhin dann auch häufig in einem Silo unterwegs. Und der richtig große Value, den man sich erwartet, und die große Intelligenz, auch aus der GenAI, kommt dann aber nur zustande, wenn ich sehr häufig sehr viele Daten zusammenführen kann. Und das ist was, wo viele gerade kämpfen. Die sagen, okay, die ersten Schritte, die waren es wert, die haben sich auch gelohnt, aber wir wollen jetzt die nächsten großen Schritte gehen, auch im GenAI-Bereich. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade. Und das ist auch einer der Learnings, die wir jetzt die letzten 12 Monate haben, dass gerade ein massiver Kickback kommt in Richtung der Datenstrategien, dass einfach die AI-Strategien oder AI-Lösungen nicht mehr weiterkommen, weil es keine adäquate Datenstrategie dafür gibt. Und das ist genau jetzt ja auch unser Kernpunkt. Und daher sehen wir das ganze AI-Topic jetzt schon als Treiber. Wir hoffen aber halt oder müssen dann auch sehr zielgerichtet mit unseren Kunden immer überlegen, Was ist der nächste Schritt mit dem größten Value? Weil alles auf einmal zu lösen geht gar nicht und macht vielleicht auch gar keinen Sinn. Und da ist sicherlich das GenAI-Thema ein ganz, ganz großer Treiber gerade, was sich dann durchschlägt bis hin zum Beispiel Data Governance-Themen.
Brauchen Unternehmen mehr Datenkompetenz?
100%, ja.
Ja. Wie lässt sich die aufbauen? Weil, also ich glaube, wir haben ein bisschen schon herausgearbeitet, dass sie nicht so in dem Maßen vorhanden ist, wie sie eigentlich hätte sein sollen, um dann wirklich in eine Skalierung in Prozesse, in Geschäftsmodelle reinzukommen.
Also es ist auch so, dass, sage ich mal, so ein typischer Kunde von uns ist 1 Milliarde plus Umsatz. Hm? Die haben gute Leute. Geht nicht so darum, dass die keine kompetenten und guten Leute haben. Die haben sie nur nicht ausreichend. Mhm. Und häufig dann fehlt der Mut, die auch mal machen zu lassen. Mhm. Also das ist so ganz typisch. Auch gerade hier in Deutschland erlebt man das. Das ist so teilweise ein bisschen overengineered. Also da würde ich mir manchmal wünschen, lass die mal machen, lass Lösungen erzeugen. Wir gucken, dass man gewisses, vielleicht auch Risikobewusstsein aufbauen, aber die trotzdem mal laufen lassen. Auf der anderen Seite natürlich schon mehr und schneller das Know-how skalieren. Da können Externe wie wir helfen, weil wir, also unsere ganze Unternehmensstrategie, also von QNIS ist auch ausgerichtet, Know-how-Transfer zu machen, weil wir das gar nicht bedienen können in der kompletten Breite.
Das heißt ja aber im Grunde dann öfter in Mixed Teams und
Szenarien.
Immer, ja.
Außer der Kunde kann es nicht stellen, aber dann weisen wir mindestens dreimal darauf hin, dass wir in ein Risiko reinlaufen. Mhm. Weil es geht mittlerweile halt um keine Kompetenzen einfach. Und das ist was, was auch extrem wichtig ist, um das zu erreichen, dann vielleicht manchen externen Experten zuzuhören, das zu adaptieren. Und das machen manche Kunden wirklich hervorragend. Und dann sehen wir auch, wie die plötzlich anfangen, selber Speed aufzubauen. Also nach Train-the-Trainer-Konzepte oder Ähnliches dann wirklich auch diese Skills nach oben zu fahren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen es, herausfordernd ist es, aber wir müssen es natürlich auch adaptieren auf verschiedenen Personas bei unseren Kunden. Wir haben die Business-Funktion, wir haben das Management, wir haben natürlich auch, sag ich mal, schon den Techniker in der IT und wir müssen alle Rollen auf in gewisser Weise nach vorne bringen, weil wir haben auf keiner dieser Rollen in genügend Know-how. Interessanterweise, was uns momentan am meisten hemmt draußen am Markt, ist wirklich die Kompetenz in den Business-Funktionen draußen. Wir haben teilweise wirklich auch gute Data Engineers, wir haben die ersten AI-Ops oder Data Scientisten, die durchaus einiges bewegen könnten, aber sie kommen nicht mal an Anforderungen ran. Und wenn man über Anforderungen diskutiert, wird es totgeredet oder mit mehr Fragen untermauert, wie eigentlich Lösungen. Das ist genau dieses Thema wieder Mut, Skills, Speed. Und das muss so ein Gesamtpackage werden in der Ausbildung. Und das kann man erreichen, aber auch da wieder, es bringt nichts, ein Tool zu kaufen, es bringt nichts, ein Einzelprojekt zu zünden. Es sind sehr strategisch zu betrachtende Maßnahmen, um in Summe voranzukommen.
Dann lass uns nochmal wieder beim Thema Vorankommen weitermachen und nochmal weiter in unser Oberthema im Blick zu haben. Wie lassen sich im Grunde oder wie kommen wir in eine Skalierung und auch in eine datenbasierte Unternehmenssteuerung? Bei dem ganzen Thema, du hast vorhin schon das Thema Datenprodukte angesprochen, aber ich würde gerne auch nochmal über das Thema, was man auch sehr häufig am Markt liest und hört, Datenmarktplätze sprechen. Ist ja schon auch ein wichtiges oder ein doch relevantes Modell, wenn es auch um den Zugang zu Daten geht und auch um das Thema, dass man auch Daten vorher bereinigt und dann auch andere Fachbereichen entsprechend zur Verfügung stellt, auch unter einer Unternehmensgovernance. Für wie relevant hältst du das Thema Datenmarktplätze, um das, was wir gerade gesprochen haben, also Skalierung eigentlich erfolgreich umzusetzen?
Also ich glaube, das wird uns die nächsten 2 bis 5 Jahre prägen, das Thema. Wir sind am Anfang, also wir selber realisieren Marktplätze jetzt circa mit so 10 bis 15 Kunden. Weil das Thema noch gar nicht so alt ist. Und das ist also was sehr Spannendes. Warum sage ich, das ist so prägend? Also zunächst mal ist ein Datenmarktplatz was total langweiliges. Das ist kein große Magic dahinter. Es geht darum, einen Produzenten und einen Konsumenten zusammenzufahren, dass die sich finden, am Ende einen Vertrag abschließen und das Ganze genutzt wird. Also wir reden hier beim Marktplatz wirklich nur über die letzte Meile. Was ich aber feststellen durfte jetzt bei den Marktplätzen, und ich selber habe jetzt auch über GenAI dann so schöne Bildchen in PowerPoint-Präsentationen, wie man so macht, generiert und habe mich einfach mal an dem Amazon-Website-Look orientiert und mal klar gemacht, ich suche was, krieg dann so Kacheln, das sind jetzt Datenprodukte, kann draufklicken, krieg eine genaue Beschreibung von was ist da drin, was kann ich erwarten, was kostet's mich, ist es die neueste Version, gibt's aktuellere, und das ist jetzt was wir als fast schon, also ich persönlich als Überraschung ein bisschen erfunden habe, weil dieses Bild versteht jeder. Und jeder versteht plötzlich auch oder generiert sogar den Wunsch, dass es ganz cool wäre, so auch mit Daten umzugehen, weil ich möchte genau einen gewissen Dataset haben, mit einer gewissen Güte zur richtigen Zeit. Und wenn ich Fragen habe, möchte ich einen Hersteller haben, den ich anrufen kann, der mich supportet.
Ist dann ein Datenmarktplatz im Grunde eigentlich das Frontend, wohinter dann das Datenprodukt steht, und hinter dem Datenprodukt ist dann im Grunde dann der Data Lake oder das Data Warehouse, aus dem sich ein Datenprodukt speist, oder ist das jetzt zu einfach erklärt?
Also grundsätzlich 100% richtig. Es ist eigentlich nur die letzte Meile.
Ja, also das ist genau, ja.
Der Unterbau.
Also die Utilization dann, wie man
das so sagt. Der Unterbau, ähnlich wie bei Amazon. Ich muss zunächst mal Rohstoffe sourcen. Ich muss einen Artikel bauen. Ich muss eine Supply Chain haben. Ich muss dann auch im Kern das ganze Procurement abwickeln. Das sieht man auf der letzten Meile zunächst mal nicht, was da dran hängt. Und ähnlich verhält sich es jetzt mit Daten. Aber eben dieses Verständnis im Business, dass das eben das große Ziel sein muss, auch um mit AI weiterzukommen, um verlässlich Daten für BI zu haben oder ähnliches, das ist super schön erreichbar. Und wir haben einen Fall, ist ein sehr bekanntes Unternehmen, produziert Devices, die wir alle kennen. Das war so ein Aha-Effekt für mir, weil wir haben im Kern vielleicht 30 Minuten über das Thema referieren dürfen vom Gesamtvorstand. Und in der nächsten Strategiesession waren plötzlich zwei Folien in seinen Folienunterlagen drin. Er sagt, okay, wenn wir data-driven werden wollen, müssen wir in einem Marktplatz denken. So, und das Spannende jetzt daran ist natürlich, dass dieses Marktplatz eine Sprache auch ein Stück weit inkludiert, die wir zwischen IT und Fachprozessen sprechen können, wenn man das eben sauber erläutert. Und der Marktplatz natürlich ein Stück weit auch das Thema Self-Service, Datenverantwortung und so weiter mit inkludiert. Aber das muss natürlich dann ausgearbeitet werden, dass der Marktplatz wirklich zum Fliegen kommt. Und vielleicht ein Kommentar noch zu deiner Positionierung. Wir sehen Marktplätze definitiv nicht nur auf Data Warehäusern oder Lakehäusern, sondern ein Datenmarktplatz soll alle Daten einer Firma anbieten können. Das heißt, ein Datenprodukt, was ja im Kern die Handelsware im Marktplatz ist, kann dann ein analytisches Ergebnis aus einem BI-Tool sein, ja. Kann aber auch ein Rohdatum aus einem ERP sein, kann aber auch ein externer Datensatz sein, wo wir zum Beispiel gerade mit einer Versicherung dran arbeiten, dass wir Autoschadendaten zukaufen, um auch so ein Datenprodukt dann über die verschiedenen Bereiche in der Versicherung über den Marktplatz anbieten zu können. Und das sind jetzt alles so Themen, wo der Marktplatz die Klammer oben bildet, wir jetzt drunter aber eine unheimlich große Bandbreite an Themen haben, was wir dort drin anbieten wollen.
Das klingt erstmal, ja.
Und das ist genau das Bild, was wir, beziehungsweise was ich gerade auch super schön ausnutze, um es im C-Level zu erklären, weil ohne Verständnis, da geht es ja schon los, können wir teilweise die ganzen Maßnahmen, die wir brauchen, gar nicht durchkriegen.
Aber genau, also es ist ein total tolles Bild am Ende in der Umsetzung, aber auch nicht so ganz trivial, weil du hast natürlich schon auch gewisse Enterprise Architecture Komponenten da drin. Du hast es natürlich das Thema, wenn du sagst, aus allen auch Non-IT-Systemen müssen auch die Daten auch reinfließen, hast du natürlich auch API-Integration Thema, weil das ist natürlich ein Punkt, was ja, wenn wir wieder das böse Wort Silo benutzen, ne? Es gibt ja diese Silos, gerade wenn wir auch in die Produktion gehen. Ich weiß ja auch, ihr arbeitet ja auch wenn du das Fisman mal Fisman nennst, da ist ja vieles auch in der OT-IT auch drin. Das ist ja nochmal eine komplett andere Welt als die klassische IT-Welt. Also auch dort musst du ja die Daten irgendwie aus diesem proprietären System ja auch dann wieder reinkriegen, ne? Das ist, glaube ich, schon viel IT-Arbeit, ne? Und schon durchaus sind schon viele, ganz schön viele Vorarbeiten auch zu leisten, bis man reinkommt, oder? Oder ist das so?
Nee, es ist schon so. Nur man dürfte, glaube ich, jetzt einen grundlegenden Fehler nicht machen, dass man sagt, ein Datenmarktplatz darf nur super integrierte und harmonisierte Daten anbieten.
Okay.
Sondern ein Marktplatz ist dafür da, um Daten zu delivern. Und ich glaube, wir würden mit jedem Data-Marketplace-Ansatz scheitern, wenn wir immer das höchste qualitative Ziel als Basisanforderung stellen würden. Was wir aber erreichen müssen, ist ganz klar, dass das Produkt so deklariert ist, dass jeder weiß, was er kriegt. Und mal angenommen, ich finde es auch nicht gut, ähnlich wie du, aber wir haben eine sehr silo-orientierte Landschaft und sehen da, wir kommen nicht weiter. Dann ist es aber durchaus legitim, dass auch so ein Silo vielleicht ein Stück weit die Daten zur Verfügung stellt, wenn sie woanders ein Value darstellen. Nur derjenige, also gerade der Konsument, muss halt wissen, auf was er sich einlässt. Und das ist so eine Step-by-Step-Abwägung. Wo räumen wir auf? Wo müssen wir vorher einmal durchwischen? Wo braucht man vielleicht eher eine direkte Belieferung, was da ist? Und wie gehen wir davor? Aber auch da bringt ein Marktplatz halt eine super Transparenz rein.
Absolut. Mhm.
Und vielleicht zurückkommend auf deine Komponenten, was wir halt im Marktplatz sehen, sind verschiedene Bausteine, die es braucht. Das eine sagst du schon, wir brauchen ein Stück weit, wir nennen das Data Backbone. Also wie kommen wir auf Sourcen drauf, wie wollen wir Daten anbieten? Da kann jetzt vielleicht auch ein bisschen als Sonderlösung ein Data Lake daneben stehen, aber wir haben natürlich eine Vielzahl an IT-Applikationen, die konnektiert werden müssen. Wie macht man das? Es macht sicherlich keinen Sinn, jedes Mal zu programmieren. Also wir brauchen einen Backbone, wir brauchen sicherlich meistens heute ein Lakehouse, also ein Data Lakehouse, als große Datensammel-, Datenaufbereitungsplattform. Mittlerweile bezeichnen wir das auch sehr häufig als Data Platform. Und dann geht es eigentlich schon in Richtung Produkte und Datenmarktplatz, wo wir uns ein Security-Konzept überlegen müssen. Wir brauchen einen Data Catalog für die ganze Thema Metadaten, also Transparenz schaffen, beschreiben, das ganze Thema auch mit der Verantwortung, Datenklassifikation in den Griff zu kriegen. Und dann zum Schluss eine Access-Schicht. Also gehört ein UI dazu und diese letzte Meile zu bedienen. Und das sind die großen Bausteine, die eigentlich zu der Überschrift Data Marketplace gehören. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht am Markt wieder das Bild erzeugen, alle zusammen. Da gibt's ein Tool, das kaufst du und dann hast du einen tollen Data Marketplace. Nein, das ist eine gesamtstrategische Initiative, sowas haben zu wollen. Und dann müssen wir auf allen dieser Dimensionen angreifen und überlegen, wie wir es tun wollen.
Wahrscheinlich wird es auch in einem, wenn wir mal jetzt an Unternehmen denken, die größer als 1 Milliarde Umsatz sind und jetzt kann man auch nochmal unterscheiden zwischen B2B-Geschäft und B2C-Geschäft, wird es da wahrscheinlich nicht einen einzelnen Data Marketplace geben. Oder wie ist da so die, oder vielleicht nochmal anders gefragt, Steffen, gibt es schon so typische Anwendungsfälle und Beispiele von Unternehmen, wo du oder siehst, die investieren in das Thema schon?
Ja.
Schon mehr?
Also wir haben gerade eigentlich zwei sogar. Device-Produzenten haben mehrere hunderttausend Devices im Markt, die konnektiert sind. Und da war es so bisher klassisch IoT-Plattform, wir haben die Daten gesammelt, F&E hat ein bisschen was mit den Gerätedaten gemacht, Marketing hat sich so langsam rangetastet, dass sie den Kunden noch ein bisschen dadurch klarer bekommen haben, weil sie wussten, wie eigentlich die eigenen Devices wirklich eingesetzt werden draußen.
Das ist auch eine Supply Chain mit Zulieferern, ne, wahrscheinlich,
genau,
die auch eine Rolle spielen.
All diese Themen kamen so langsam. Und da ist so, dass wir jetzt ganz massiv bei den beiden jetzt nochmal als Beispiel reingegangen sind und gesagt, okay, wir haben beispielsweise so einen Themenblock wie Gerätedaten, die paketieren wir jetzt einfach in Produkte. Wir haben einen Data Product Owner benannt, der auch aus den Business-Funktionen kommt, also jetzt nicht aus der IoT-Plattform, sondern wirklich zum Beispiel aus dem Produktmanagement jetzt bei den jeweiligen, der Rede und Antwort stehen kann, der Fragen von den Firmware-Kollegen genauso beantworten kann wie jemand im Marketing, wenn es eben um diesen Datenraum geht. Und was wir halt erleben ist, dass die Produkte viel schneller und agiler gezogen werden. Dass es nicht so ist, ich muss jetzt Herrn oder Frau Müller anrufen, um was zu erfahren, weil ich einfach einen klaren Anknüpfungspunkt habe, um da Info zu kriegen. Und da schlagen solche Datenprodukte ein wie eine Bombe. Und das jetzt noch, also im positiven Sinne, und das Ganze jetzt kombiniert mit Transparenz über Metadaten, generieren wir einen Riesen-Value. Und das wäre auch ganz klar die Empfehlung, kleine Schritte zu machen. Und dann launchen wir halt am Anfang nur 3-4 Produkte. Aber wir haben eine saubere Orga dazu, wir haben eine klare Beschreibung, wir generieren Value dadurch und dann kommen wir typischerweise in so eine Sogwirkung. Dann wollen immer mehr da drauf. Wir kommen dann zu ganz spannenden Diskussionen, was hat denn eigentlich der Data Provider davon, wenn er dort was anbietet? Also wir müssen dann so Monetarisierungsdiskussionen auch führen. Aber wenn man dort mal reinkommt, ist es ein schöner Zustand, weil dann merken wir plötzlich, okay, mit den ersten kleinen Piloten hat man jetzt ein Value generiert und da generiert die Sogwirkung. Und das ist was gerade in Richtung Self-Service halt unheimlich hilft. Und auch zurück zu deiner Frage vorher in Richtung Kompetenz und Freiheitsgrad, sind es natürlich mega positive Impacts dann, die wir dort erleben.
Absolut. Oh, und vor allem du gibst ja auch den Softwareentwicklern, ne, oder auch den, entweder den Softwareentwicklern oder den Entwicklern von digitalen Lösungen, die können ja auch mal in den Fachbereichen sitzen oder auch im R&D sitzen, im Grunde die Möglichkeit auch mit vorher auch bereinigten, validen Daten auch direkt zu arbeiten, weil Daten werden natürlich auch immer wichtiger für die, oder sind natürlich ein zentraler Faktor in der Softwareentwicklung mittlerweile geworden.
Genau.
Und die müssen ja auch im Grunde deployed sein, also über eine gesamte User Journey, ne?
Und ich glaube, dann kriegt man plötzlich auch jetzt solche Data Mesh Konzepte richtig gut greifbar und merkt plötzlich auch, wie jetzt solche Produkte bei der Umsetzung der Unternehmensstrategien wirklich einen Mehrwert liefern. Und Das ist aber jetzt, was wir, und das dürfen wir halt jetzt nicht auch kleinreden, das ist ein Change, was wir hier andiskutieren. Und wir sind halt hier weit davon weg, ich kaufe mal ein Tool, sondern da muss Know-how auch im Management da sein. Wir müssen diese Transformation sauber vorbereiten. Wir müssen sehr schnell auf Values kommen. Wir müssen auch Ängste nehmen. Das ist ja typischerweise bei solchen neuen Themen, dass man auch ein Stück weit die Organisation mit begleiten muss. Und all das ist was, was ich nur unterstreichen kann, was aber unheimlich viel Sinn macht, das jetzt so anzugehen. Ja,
das sollten wir auch festhalten nochmal, dass ein Datenmarktplatz weder eine Technologie noch ein Tool ist, noch ein Produkt ist, sondern im Grunde tatsächlich eigentlich ein Ansatz um das Thema Datenqualität, Datenmanagement, Data Governance, also alles, was dafür notwendig ist, damit ein Benutzer, wie auch immer, sei es ein Fachanwender oder ein Softwareentwickler oder ein Partner, entsprechend auf valide und auch qualifizierte Daten zuzugreifen.
So. Und jetzt hast du ein schönes Beispiel, wie wir uns als QNUS transformieren mussten. Ich habe durch meinen, sage ich mal, Innovationsdrang das mit den ersten wirklich coolen Kunden besprochen, die sagen, lass uns mal ausprobieren. Und plötzlich haben wir auch gemerkt, mit unserem reinen BI-Ansatz kommen wir da nicht weiter. Sondern da müssen wir uns jetzt ganz anders aufstellen. Und ich glaube, das erklärt auch ein bisschen, was ich einleitend gesagt habe, wie wir uns jetzt auch anders positionieren, weil wir das auch ein Stück weit mitgehen können müssen. Sonst können wir unseren Kunden gar nicht ganzheitlich beraten.
Gut, dass du das sagst, weil darauf wollte ich nämlich auch nochmal kommen. Das war jetzt zwar jetzt nicht Thema vom Fragenskript, aber ich habe es nochmal. Es gehört natürlich auch zu dem Podcast mit dazu, so die Auswirkungen eigentlich von Trends auf die Dienstleister. Nehmen wir jetzt mal an, das Thema Data Marketplace setzt sich hoffentlich durch und endlich haben wir mal keine Silos mehr. Das wäre eine Welt, die ich mir wirklich wünschen würde, weil ich möchte auch nicht mehr über Silos schreiben. Wer betreibt die? So, also im Grunde, wir haben ja gerade schon viele Themen schon genannt. Wir haben immer mehr Softwarelösungen, wir haben immer mehr Eintrittspunkte, wo Daten auch in die Umsysteme reinkommen, sei es jetzt interne Quellen, sei es externe Quellen. Wir werden, wenn wir jetzt weiter mit generativer KI und auch Agentic AI vorankommen, auch viel mehr Streaming-Daten haben. Also wir sehen ja auch am Markt, das Thema Industrial Internet of Things gewinnt weiter an Reife. Also es werden auch immer mehr Streaming-Daten, Echtzeitdaten auch reinkommen jetzt. Und so ein Data-Marketplace ist ja auch nur dann wirklich nutzbar, wenn ja im Grunde die Daten auch über ihren gesamten Lifecycle hinweg auch in der gleichen Qualität, ne, auch nutzbar macht und auch anbietet. Wie kommt man eigentlich in diesen, was bedarf es da für Betriebskonzepte? Wer macht das? Ist es dann ist es eher ein internes Thema oder werden sich dort Dienstleister auch entsprechend auch aufstellen, so wie ihr, die sagen, wir sind eigentlich jemand, der in so einem Art Managed Service auch solche Data Marketplaces auch betreiben? Was glaubst du, wie entwickelt sich es weiter?
Ist noch schwer vorauszusagen, aber also für die QNUS kann ich sprechen, wir wären kein Data Marketplace Anbieter. Wir sind Dienstleister, haben ganz klar unsere Kompetenz in dem Know-how, in Best Practices, in diesen Governance-Themen, also alles, was mit Daten ist. Was wir aber schon sehen, ist, dass wir Datenangebotsplattformen sehen, wo Data Products zum Handel angeboten werden, auch außerhalb der eigenen Organisation. Und wir reden gerade mit den Ersten, die so zaghaft überlegen, so nach dem Motto, wir sperren einen Teil für dich privat ab und du kannst unsere ganze Infrastruktur dafür nutzen und von der Registrierung, wo teilweise jetzt auch KI-Technologie zum Einsatz kommt, für die Beschreibung der Produkte, für das Nachvollziehen der Schematas dahinter, für die Versionierung der Produkte, automatische Dokumentation, also auch diese Themen, da gibt es ja durchaus heute schon Tools dafür, dass sowas passiert. Also da kann ich mir vorstellen, dass zumindest ein Teil des Bedarfs bedient wird. Wir sehen aber auch, dass die großen Datenmanagement-Plattformanbieter immer mehr Marketplaces mit im Portfolio haben, bis hin auch zu den Lakehouse oder Compute-Anbietern, wie zum Beispiel eine Databricks, eine Snowflake, eine Dremio. Da wird einiges kommen. Ich erwarte mir auch einiges von den Data-Catalog-Anbietern, ehrlich gesagt. Da bin ich ein bisschen enttäuscht aktuell, dass der Speed noch nicht so da ist. Auch weil für die ist es so, die haben eigentlich das Herzstück des Marktplatzes nämlich schon in der Hand, nämlich den Katalog. Also auch da kann was kommen. Was ich mir jetzt wiederum dann für eine QNUS gut vorstellen kann, ist, was wir übrigens heute schon auch für Lakehäuser machen oder für Data-Warehäuser, dass wir die dann im Namen des Kunden betreiben. Also dass wir wir ein Care and Run bezeichnen, dass wir hier bei der QNS, das ist bei uns eine eigene Abteilung, wo wir einfach dann sagen, wir kümmern uns darum, dass betrieben wird. Was wir aber nie abbilden können werden, ist die fachliche Kompetenz.
Genau,
das heißt, diese Data Product Ownership, das muss im Business laufen bei den jeweiligen Unternehmen. Aber diese Plattform an sich zu betreiben, das ist dann durchaus was, was man aus dem Dienstleistungsmarkt auch erwarten kann. Ja. Und wir reden gerade aktuell mit dem allerersten, der jetzt auch seine Datenprodukte durch uns betreiben lassen möchte. Bisher sind wir in der Gesamtarchitektur unterwegs. Wir müssen halt ein bisschen was Support, Reaktionsgeschwindigkeit und Ähnliches müssen wir jetzt ein bisschen justieren. Aber das wird von unserer Seite aus kommen.
Das denke ich nämlich auch, weil im Grunde die ganzen, die ganzen Anbieter, Typologien, Werkzeughersteller, die du genannt hast, die liefern natürlich auch Technologie rein. Aber es muss ja auch im Sinne eines, sagt man so schön, regelkonformen IT-Betriebs ja auch betrieben werden. Ne? Wir haben ja auch
Security-Themen, wir haben Data-Privacy-Themen, wir haben den EU-AI-Act, wenn wir nochmal später oder nochmal dann perspektivisch auch weiter mit dem Thema AI in die Skalierung gehen. Das kann ja eigentlich ja nur entweder eine stark ausgeprägte IT-Abteilung machen oder entsprechend einen Dienstleister, der im Grunde dort rausschaut und als Art Service-Orchestrierer dann diese Themen, weil wie du schon sagst, also ein Data-Marktplatz wird ja auch nur dann an Akzeptanz behalten, wenn auch die Daten, die man auch nutzt, wirklich qualitativ hochwertig sind.
Genau.
Und das ändert sich natürlich.
Auch übrigens ein spannender Aspekt, war jetzt auch die letzten 2 Jahre bei uns ein heißes Thema. Wie monitoren wir den Erfolg eines Marktplatzes?
Gute Frage.
Also welche KPIs und damals so Anzahl der Datenprodukte ist eine einfache, aber sagt das was über den Value aus? Nein. Dann geht es darum, den Grad der Nutzung vielleicht zu monitoren. Ist schon eine spannende. Also wie viele Produkte mit welcher Grad der Nutzung. Und da kommt jetzt gerade nochmal ein super spannendes Thema mit drauf, was ich zum Beispiel auch in meiner Diplomarbeit damals schon, das war 1999, beschrieben habe, nämlich welchen Value bringt BI, war im Kern damals die Frage. Also was rechtfertigt diese Investitionen? Und ich glaube, das kommt mit den Datenprodukten jetzt nochmal auf ein ganz anderes Niveau, weil wir diese Monetarisierung besprechen müssen. Weil wenn ein Business ein Data Product Owner stellt und dann als Data Provider auftritt, geht zumindest schon los, ja, was habe ich denn selber davon? Weil ich habe die Daten ja für mich. Also kriege ich dann ein internes Budget? Gibt es ein Punktesystem? Gibt es andere Ideen der Monetarisierung? Und wir landen dann heutzutage nicht selten mit der Personalabteilung am Tisch, wo überlegt wird, wie kann ich denn die Job Description anpassen, um diese Funktion der Ownership auch einen gewissen Mehrwert zu geben. Und jetzt sind wir plötzlich auf Augenhöhe. Wie schaffen wir es, dieses Topic auf Augenhöhe zu bringen, dass es die gleiche Wertschätzung erhält wie vielleicht eine Umsatzgenerierung im Sales? Und jetzt sind wir mittendrin in der Data Governance. Mhm.
Absolut. Und das ist, glaube ich, sogar noch der einfachere Part, Steffen, weil hier reden wir ja nur über interne Daten, ja, wo man sich ein Modell überlegen muss. Noch spannender wird es ja dann, wenn wir jetzt mal wirklich wieder im IoT-Bereich sind, wo du auch viele externe Daten hast. So, ja. du bist der Maschinenparkbetreiber, ne, so, und sammelst im Grunde Daten von unterschiedlichen Industrieunternehmen ein, ne. Wo ist die Datenhoheit, ne? Wie machst du die Verrechnung? Wem gehören die Daten und so weiter, ne? Das ist ja aber, glaube ich, gerade in Deutschland schon so ein spannendes Thema. Ne?
Ja, auch global. Wir sind auch schon in die Falle reingelaufen, dass wir architektonisch alles stehen hatten und haben dann erfahren, dass die AGBs in den USA nicht dafür ausreichen, um die Kundendaten, auch wenn sie anonymisiert sind, so weit zu prozessen, dass man sie in einem Datenprodukt anbieten dürfen. Also ich glaube, man merkt, es ist ein holistisches Thema und so, ich kaufe mal ein Tool, fang an, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
Wir sind am Ende des Gesprächs, lass uns mal am Abschluss, wir sind jetzt auch im letzten Quartal des Jahres 2025. Lass uns mal nochmal nach vorne schauen. Ich würde nochmal so deine Vorausschau interessieren. Was glaubst du, mit welchen Themen wird sich der Data- und der AI-Markt im nächsten Jahr beschäftigen? Was sind aus deiner Sicht die großen Trendthemen?
Also ich glaube, der Marketplace wird uns dominieren, weil wenn wir ehrlich sind, wir diskutieren ihn jetzt gerade mal seit einem guten Jahr. So richtig intensiv. Datenprodukte in Form von Data Mesh ein bisschen länger, aber das Marketplace-Thema, dass es jetzt wirklich salonreif ist, ist jetzt noch gar nicht so lange da. Und ich glaube, wir werden jetzt so in der Hype-Cycle-Sprache gesprochen, jetzt durchaus jetzt den Peak erreichen und jetzt geht es dann zur Operationalisierung. Und ich glaube, da wird es sehr viele Lessons learned geben. Wir werden technologisch einiges erleben. Ich glaube, dass dieser Ansatz der Datenstrategie extrem ein Topic gewinnen wird und dass wir eigentlich Data und AI nicht immer gleich BI mehr setzen werden, sondern dass wir Data und AI wirklich als alle Datenthemen plus AI sehen werden. Und was zumindest wir extrem forcieren. Und ich glaube auch, dass es mehr zum Bewusstsein kommen wird, dass wir offene Architekturen brauchen. Also zum Beispiel, wir legen in der Beratung extrem viel Wert auf gewisse Standards, die uns nicht in ein Vendor-Lock reintreiben, weil wir einfach zu viel Dynamik auf der Technologie haben und auf der anderen Seite die Anforderungen auch immer breiter werden. Und wir können es uns heute eigentlich nicht mehr erlauben, dass wir sagen, wir stecken jetzt irgendwo in der Einbahnstraße fest und kommen da nicht mehr raus und können die Daten dann nur in gewissen Szenarien verwenden, aber nicht mehr in allen. Also ich glaube, diese offenen Architekturen werden ein spannendes Thema werden. Agentic, glaube ich, immer mehr in Form von Prozessverbesserungen. Ja.
Da RPA werden, plus
genau, das, da werden jetzt verschiedene Themen übereinander stolpern, genau, Prozessautomatisierung, Datenprodukte, Machine Learning, also die Modelle dahinter, und das wird so einen Mix geben, was wir dann als Agentic bezeichnen werden.
Ja, ja.
Um auch intelligente Prozessabläufe zu erlauben und eben nicht nur Content zu generieren, was wir jetzt in den GenAI als Schwerpunkt zumindest hatten, auch aus diesem, wir müssen alles prompten Thema rauszukommen, sondern wir wollen ein Stück weit dort autonomere Systeme sehen. Also das ist sicherlich was, wo wir zumindest jetzt sehr stark ein Ohr mal dran haben, wie weit wird es nachgefragt. Und wo wir natürlich jetzt gerade super dran interessiert sind auch, wie wird denn unsere Quell-Applikationslandschaft verändert durch KI, weil ich sicherlich schon auch ein Challenge sehe jetzt bei sehr monolithisch aufgestellten ERP-Anbietern, die sicherlich auch durch diese KI-Trends sich einen massiven Wandel unterziehen müssen. Und das wird auch nochmal ein spannendes Thema, wie verhalten sich eigentlich die datengenerierenden Systeme, gerade für die analytischen Szenarien oder für das Datensammelszenario.
Das ist auch ein monetärer Faktor, ne?
Also definitiv. Das wird aber auch unsere ganze Datenwelt beeinflussen. Und jetzt ganz doppelter Strich, unter das, was ich jetzt sage, ist das ganze organisatorische Thema.
Ja.
Hoch und runter, das wird was sein, wo wir auch merken, ich möchte mal behaupten, fast jede zweite Anfrage geht mittlerweile in Richtung Governance, Kompetenzen, Skills. Und das ist nicht mehr die Frage, ist A oder B besser von der Technologie, sondern wie kriegen wir es in den Griff? So gehen die Gespräche los.
Ja, genau. Und das bedeutet im Grunde, aber dann auch nochmal gesprochen, auf den für einen Dienstleister ausschließlich mit dem Thema Data Engineering und auch dem Bau von Datenlösungen wird man sicherlich die wirklich drängenden Herausforderungen der Kunden nicht als Partner lösen können, sondern du brauchst tatsächlich die fachliche Unterstützung. Du musst auch ein Sparringspartner vom Management sein. Und
ja, ich meine, wir sind ja auch eine Industrie, die davon nicht betroffen ist, und zum Beispiel eine schöne Erkenntnis. Und ich glaube, als Manufaktur feiern wir solche Aspekte durchaus. Unser Umsatz steigt schneller wie unser Headcount. Das heißt also, wir werden effizienter, wir werden schneller, wir nutzen auch die ganze Thematik, jetzt auch GenAI-Themen, um Code zu generieren, um Code zu qualitätssichern, um Code zu transformieren. Und ich freue mich darauf, weil das ist was, wo wir natürlich dann auch noch mehr Schwerpunkte auf die eigentlichen wichtigen Themen und das andere so weit wie möglich zu automatisieren.
Ja. Absolut. Mensch, könnte irgendwie noch eine Stunde weiterreden, weil total spannende Themen, und irgendwie sind wir gerade auch im Flow, aber wir haben ein bisschen eine Zeitrestriktion, ja.
Machen wir halt irgendwann zwei.
Genau. Aber hat mich total gefreut, Steffen. War ein tolles Gespräch, eigentlich ausgehend von euch als Unternehmen, wie ihr euch entwickelt habt, so zu den größeren Trends im Data und der AI-Markt bis hin zu einem speziellen Thema, über das wir jetzt ein bisschen länger gesprochen haben, Datenmarktplätze. Fand ich toll.
Mich auch, und vielen Dank fürs angenehme Gespräch.
Dankeschön.
Dank dir. Ciao.
Ciao.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.